Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du dein ganzes Haus selig. Praise God. Festhalten. Wir beten für die Familien heute ganz besonders. Lasst uns aufstehen, bevor wir Gott weiter loben und preisen. Wir möchten ganz besonders jetzt unsere Familien vor Gott bringen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt unsere Familie, und jetzt nenn deine Familie, denk an deine Familie, stell dir deine Familie vor, egal wie viele Kinder, wie viele Enkelkinder, was alles da ist, wie viel Schwiegersöhne, Schwiegertöchter sind. Vater, wir bringen alle Angehörige, die zu uns gehören, dir, jetzt in Jesu Namen, und wir preisen den Sieg Jesu über unsere Familien, denn du willst, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zum Glauben kommen, dass es allen gut geht, die zu uns gehören, denn wir sind dein Eigentum und unser Fleisch soll auch gesegnet sein, unsere Nachkommen sollen gesegnet sein, Generationen über Generationen sollen gesegnet werden, denn du hast den Segen versprochen und der Segen soll gehen bis ins tausendste Glied. Vater, ich danke dir, dass du Generationen durch uns segnest jetzt. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Lasst uns Gott weiter loben und preisen.
Heute Abend, mein Thema ist göttliche Offenbarungen. Wenn wir Gäste haben, wir heißen Gäste aus Russland ganz herzlich willkommen. Die sind von weit her gekommen, von Perm, das ist also der nächste Weg hier. Irgendwo aus dem Uralgebiet, die haben auch Sommer jetzt. Und das ist auch warm. Aber dort ist Kontinentalklima, das ist vielleicht sehr heiß sogar. Okay, wir wollen Gottes Wort hören. Ich möchte euch einladen, Matthäus Evangelium Kapitel 16 aufzuschlagen. Matthäus 16, es ist hier die Sache mit Petrus, wo der Herr dem Petrus begegnet und Petrus ein Interview bekommt von Jesus und fragt, was sagen die Menschen von mir, wer bin ich, was haltet ihr von mir? Und mein Thema ist göttliche Offenbarung. Alles, was wir irgendwie haben, dass wir überhaupt glauben können, dass wir Gott erkennen können und so weiter, ist nicht von uns selbst einstudiert oder gelernt, sondern es ist uns durch den Heiligen Geist gegeben worden. So, alles, was wir lernen, hat keinen Ewigkeitswert. Wir können alle Bücher auswendig kennen, wir können die Bibel durchgelesen haben, das hilft uns nicht. Wir brauchen die Offenbarung. Er ist Herr, Gott hat alles unter Kontrolle und so weiter. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Du kannst predigen und du bewegst dich doch nicht. Aber wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dann haben wir eine Offenbarung. Und das ist, was uns nach vorne bringt. Das ist, was uns weiterbringt. Offenbarung. Was bringt uns nach vorne? Amen. Und erwarte deine Offenbarung, dass Gott zu dir während der Predigt die Offenbarung schenkt. Ich brauche zum Predigen die Salbung und du brauchst zum Hören die Salbung. Und du brauchst die Salbung, um zu tun. Wir brauchen die Salbung, sonst funktioniert es nicht. Sonst quietscht es und knirscht es und sonst geht es nicht vorwärts. Ich lese zuerst einmal das Messias-Bekenntnis von Petrus. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Es ist interessant, wo das passiert ist. Philippi Caesarea, wo ein heidnischer Götze herrschte. Also der Gott Pan, der Gott, der alles durcheinander brachte. Dieser Ziegengott mit der Querflöte, der die Herden durcheinander brachte. Gerade da, wo der Götze herrschte, Philippi Caesarea, fragt Jesus seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und sie sagten, vielleicht Philippi Caesarea, für die nicht in Israel waren. Darf ich mal fragen, wer war noch nicht in Israel? Nicht. Okay, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir mal eine Reise nach Israel machen? Darf ich mal fragen, wer würde mitgehen? Wow. Okay, soll ich beten, dass es klappt? Praise Gott. Auch wenn es Krieg ist? Okay. Also vielleicht muss ich doch noch nach Israel gehen. Aber das ist hochinteressant. Philippi Caesarea ist ganz hoch im Norden, wo der Jordan entspringt, wo diese Quellen des Jordans kommen, wo der Jordan aus dem Fels kommt, dort ist Philippi Caesarea. Und dort fragt Jesus, ganz hoch oben im Norden, für wen halten mich die Menschen? Und sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia und sonst für einen Propheten. Und da sagt er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und jetzt kommt wieder unser Klassensprecher, Petrus. Petrus antwortete, du bist Christus, oder du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, dass du Christus bist, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben und was du auf Erden binden wirst, das ist auch im Himmel gebunden und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst werden. Lösen und binden kann nur der, der die Offenbarung hat, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Nur über die Offenbarung, nur was wir gestern hörten über den Namen Jesus, hast du Zugang zum Lösen und zum Binden. Was du dann sprichst, das hat Autorität und hat Vollmacht, hat Gültigkeit. Sonst kannst du nur fummeln mit den Schlüsseln und erreichst doch nichts. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias ist. Komisch. Verrückt. Eigentlich sollte man jetzt hinausposaunen, auf dem Dach steigen und hinausrufen, er ist der Herr, Jesus ist der Messias. Jesus war noch nicht als Erlöser gestorben. Jesus ist noch nicht auferstanden. Jesus ist noch nicht in den Himmel gegangen. So deshalb, sie mussten abwarten. Und du musst vielleicht auch abwarten, bis du Jesus als deinen Erlöser hast, bis Jesus in dir aufersteht, bis du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und dann darfst erst losschießen. Ihr sollt den Heiligen Geist, die Kraft Gottes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Du kannst ohne der Offenbarung Gottes, ohne der Salbung Gottes, kannst du kein Zeugnis sein und kein Zeuge sein. Und wenn du das tust, kommst du ins Gefängnis oder kommst um oder kommst vor die Hunde oder die zerfleischen, zerreißen dich, was auch immer. So sagt es niemand. Aber jetzt müssen wir das sagen. Jetzt müssen wir das predigen. Jetzt ist schon die Geschichte. Das ist jetzt in die Geschichte eingegangen. Jesus ist gekreuzigt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist in den Himmel gefahren. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Und wir sind seine Zeugen. Ich bin ein Zeuge Jesu. Göttliche Offenbarung. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest. Und wir brauchen die Salbung zum Reden, die Salbung zum Hören, die Salbung zum Verstehen, die Salbung zum Begreifen, die Salbung zum Erkennen. Das, was Petrus damals erkannte, durch die Hilfe des himmlischen Vaters, das brauchen wir auch heute. Das müssen wir heute Abend. Wir können in einer Sekte sein, wir können in einer Kirche sein, wir können in einer Religion sein und doch blind sein. Wir können die Bibel lesen und doch nichts verstehen. Deshalb, Heiliger Geist, komm hernieder und öffne uns die Augen, dass wir Jesus erkennen mögen. Amen. Erlösung, Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es wird einem gegeben werden. Was hast du empfangen heute, gestern oder als du gläubig wurdest? Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du Christ wurdest? Denk drüber nach. Gott offenbart sich den Menschen. Und lass uns mal zurückgehen. Wir haben gestern schon über den Namen Jesus was gehört. Der Name Jesus muss uns auch offenbart werden. So wie unserem Bruder hier in deinem Zeugnis, wie er sagte, die Dämonen überfallen einen, die Dämonen attackieren einen, die Dämonen foltern einen. Denn wir sind ja auf der Erde, aber wir als Menschen sind Geisteswesen. Plötzlich werden wir mit der unsichtbaren Welt konfrontiert. Und dann müssen wir den Namen Jesus proklamieren. Und wenn du das tust, schrecken die Geister auf. Zuerst entweder schrecken sie dich. Wenn du als Mensch diesen Geistern begegnest, wirst du schockiert, hast du deine Horrorvisionen, da kommen sie alle, die ganzen Horrorvisionen kommen daher, oder du verscheuchst sie alle, Jesus, und der Himmel öffnet sich, die Sterne leuchten, die Sonne geht auf, der Mond leuchtet, so du bist nicht im Dunkeln, wenn du Jesus proklamierst. Aber dir muss der Name Jesus offenbart werden. Du brauchst solche Situationen, wo der Teufel dich mit Fäusten schlägt, dass du lernst die Kraft des Namens Jesus. Wer also gestern nicht da war, der sollte sich die Kassette bestellen von der Kraft des Namens Jesus. Gebrauche diesen Namen, wo du noch kannst. Den Herrn erkennen. Du kannst in einer Pfingstgemeinde sein und trocken sein. Sadhu Sonasingh hat mal als Junge, die ähnliche Geschichte hatte ich selbst auch mal erlebt, als Junge hat er da am Wasser am Bach gespielt und dann hat er einen Stein genommen und diesen Stein auseinandergebrochen. Er wollte sehen, ob dieser Stein innen auch nass ist. Nicht nur äußerlich nass, sondern auch innerlich nass. Und er war so enttäuscht, dass der Stein innerlich stocktrocken war. Du kannst in einer geistgewirkten Versammlung sein und stocktrocken sein. Passiert nichts. Du musst das Wasser, den Strom Gottes, die Salbung, den Heiligen Geist in dir aufsaugen wie ein Schwamm und voll der Herrlichkeit Gottes sein. Preis dem Herrn. Gott offenbart sich. Ich denke nur an 2. Mose Kapitel 3, Vers 3, eine Geschichte im brennenden Busch. Dort hütet Moses die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro. Ist eigentlich schon 39 Jahre unterwegs, ohne Gott, mit Gott, wie auch immer, ist eigentlich als Mörder davongelaufen, hat sich versteckt, ist in Exil gegangen, lebt im Asyl und dort in der Fremde begegnet ihm Gott, und zwar auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Und so ist, wie Gott uns begegnet, wie Gott sich uns offenbart. Du bist irgendwo in Sünde gefallen, du hast Blödsinn gemacht, du hast einen Bock geschossen oder irgendetwas Furchtbares angestellt in deinem Leben und sagst, ich bin nicht würdig, also mit mir spricht er nicht, mit mir will er nichts zu tun haben, ich komme so richtig unwürdig vor. Und wenn du unwürdig vorkommst, bist du würdig für ein Gespräch mit Gott. Halleluja. Wenn wir unwürdig sind, Moses war unwürdig, zwei Menschen hat er mindestens auf seinem Gewissen, so, und den anderen wollte er auch umbringen, also unvollendete Tat, hat Menschen auf dem Gewissen, und da begegnet Gott, das ist eigentlich abgefallen, weg vom Volk Gottes, geht schon 30 Jahre nicht mehr in die Gemeinde, hat mit Religion vielleicht nicht mehr viel zu tun, vergisst alles, was er studiert hat, nur noch Schafe, 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 Morgenschafe, Mittagsschafe, Abendschafe, so, und das ist bald selbst ein Schaf. Verstehst? Und so weit ist er da runtergekommen. Hüte die Schafe seines Schwiegervaters. Als er sich fast selbst aufgegeben hat, begegnet ihm Gott. Göttliche Offenbarungen passieren dann, wenn wir uns fast selbst aufgeben. Also sagst, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Vielleicht hast du sowas schon gehört, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Als du das erste Mal hörst, dann macht sie was mobil, entweder ist das wahr oder das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Hopfen und Malz darf nicht verloren sein. Also aufgegeben, da wird kein Bier mehr draus. Da gärt nichts mehr, da passiert nichts mehr, da kommt nichts mehr. So, das ist also auf der Bräuersprache. Hopfen und Malz verloren. Und gerade als er sich selber aufgegeben hat, begegnet ihm Gott. Und er sieht diesen Busch und dann sagt er, weißt du, der ist gar nicht so schnell. Wir Menschen, wenn wir hören, oh, der liebe Gott erscheint am Leopoldplatz. Morgen um 10 Uhr ist er da. Was glaubst du, dann rennen alle, würden alle rennen. Moses war gar nicht so schnell, als er hörte, morgen um 10 Uhr kommt der liebe Gott. Der lässt den Busch brennen. Lass Gott brennen, wenn er will. Lass Gott reden, wenn er will. Lass Gott arbeiten, wenn er will. Also er kümmert sich gar nicht. Du siehst, wie tief er gesunken ist, wie oberflächlich er war und was sein Leben auch immer war. Er ist nicht so schnell. Menschen, die so schnell sind, sind auch schnell wieder davon. Hauen wieder schnell ab. Menschen, die sagen, ich sing im Chor. Die sind in einer Chorstunde und dann merken sie, da habe ich Frosch im Hals. Oder Menschen, die schnell in der Gemeinde sind. Weißt du, Leute, die kommen und sagen, ich möchte Mitglied werden. Die sagen, warte mal zuerst einmal, du musst uns ja kennenlernen. Du kennst uns ja gar nicht. Vielleicht sind wir viel zu streng und was weiß ich alles. Weißt du, oder ich möchte mich bekehren. Die Leute, die sich nicht bekehren wollen, die bekehren sich richtig. Moses wollte sich nicht bekehren. Moses wollte sich nicht beeilen. Oder wenn es um Dienst geht, wer so schnell ist, ich mache alles, der macht gar nichts. Wer alles macht, der macht gar nichts. Weißt du, so langsam. Moses, Gott hat Zeit. In der Bibel heißt es, Gott ist Mühlenmalen langsam, aber trefflich fein. Muss man nicht beeilen. Der Teufel hat Hetze. Der Teufel hetzt einen und jagt einen. Weißt du, da kriegst du eine Prophetie. Vielleicht kriegst du, eine Frau hat mal, ich glaube schon, dass es von Gott war. Sie sollte 200 Bücher verteilen von Demos Schakarian, die glücklichsten Menschen auf Erden. Und so weiter. Hat Gott ihr irgendwo gesagt, ihren Angehörigen, Verwandten und so weiter, sollte von. Aber, weißt du, was die liebe Schwester macht? Morgens um 6 Uhr in aller Herrgottsfrühe ruft sie mich an. Bruder Matthäus, könnte ich zum Büchertisch kommen? Ich brauche 200 Bücher, die glücklichsten Menschen auf Erden. Ich sage, Schwester, muss es heute, ja, das muss ganz schnell sein. Aber ich sage, nicht um 6 Uhr morgens. Kann auch nachmittags sein. Weißt du, der Teufel hetzt uns. Wir kriegen von Gott einen Auftrag und es muss sofort erledigt werden. Nein! Weißt du, der liebe Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders. Und du darfst dir Zeit lassen, wenn es um göttliche Dinge geht, um göttliche Offenbarung geht. Wenn es Tiefenwirkung haben soll, wenn du begreifen sollst und solltest, dann lass Gott dreimal sprechen zu dir. Dreimal sprechen. Da soll die Seele angesprochen werden, der Geist angesprochen werden, der Leib angesprochen werden. Dreimal. Er redet zwei oder dreimal ganz besonders. Geist, da hast du diese Offenbarung, diese Vision. Der Busch brennt. Naja, lass ihn brennen. Weißt du, er lässt sich Zeit. Ich will dir heute sagen, um große Dinge zu verstehen und zu begreifen, das braucht seine Zeit. Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Was man aus dem Ärmel schüttelt, ist es ärmlich. Naja, ist ärmlich. Nichts dahinter. So schnell, nebenbei. Aber was, wo du schwanger warst, wo du dich damit gequält hast, wo du gerungen hast, wie Martin Luther bei seiner Gottsuche im Kloster oder andere, Paulus. Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn er nicht gerungen hätte, wenn er Christus nicht bis zum Tod gehasst hätte, wenn er Christus nicht verfolgt hätte, wenn er die Gemeinde nicht verfolgt hätte. Er wäre nie Paulus geworden. Er musste zuerst einmal Aversion entwickeln. Nein, mache ich nicht. Ist nicht für mich. Du drehst dich auf die eine Seite, auf die andere Seite und dann drehst du dich und wälzt dich. Nein, mache ich nicht. Du siehst göttliche Offenbarungen. Die Frage ist, was willst du? Wenn du eine Tomate haben möchtest, kriegst du in 6 Wochen. Da wächst schon, in 6 Monate kannst du schon ernten. Aber wenn du eine Eiche willst, wie lange brauchst du, bis du eine Eiche fällen kannst? 60 Jahre unter Umständen. Und das noch nicht einmal. Da kriegst du nur so ein kleines Bäumchen. Was willst du haben? Und wir sollten wirklich Bäume der Gerechtigkeit sein und nicht nur Tomaten. Bäume der Gerechtigkeit. Also wenn wir Eichen Gottes, Palmen Gottes sein möchten, wir brauchen Tiefenwirkung. Wir müssen in die Tiefe gehen, damit wir funktionieren können. Weißt du, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Aus der Tiefe. Du musst ja auch überleben nachher mit deiner Offenbarung. Du musst mit deiner Offenbarung existieren können, bestehen können, Rede und Antwort geben können und von innen her überzeugt sein. Und wenn das nicht durch Kämpfe gegangen ist, wenn die Wurzeln nicht in die Tiefe gegangen sind, dann wirst du nichts zustande bringen. Ich war mal draußen in der Wüste, frage ich den Guy, der uns da geleitet hat, dann sage ich, hör mal, woher kriegen die Pflanzen hier das Wasser? Dann sagt er, ist gar kein Problem. Diese Palmen, dort in der Wüste, was mich so fasziniert hat, in der Wildnis, die lassen Wurzeln, manche Wurzeln von diesen Palmen sind bis 70 Meter tief. Ja, bis 70 Meter tief. Kein Wunder. Wenn du 70 Meter tief in Christus verwurzelt bist, dann kannst du in der Wüste grünen und deine Frucht zu deiner Zeit bringen. Du musst nicht einmal einen Bach gepflanzt werden. Du musst das Grundwasser erreichen. Ich war in Beersheba, wo Abraham war, und da wurde gerade der Brunnen entdeckt und ausgegraben in Israel. Der Brunnen, den Abraham gegraben hat. Und die waren 38 Meter tief schon unten und haben immer noch kein Wasser gehabt. Wie tief muss der Brunnen wirklich gewesen sein, den Abraham gegraben hat? Und wir wissen von der Bibel, er hat dort einen Brunnen gegraben. Und dieser Brunnen wurde entdeckt. 38 Meter tief sind die Leute schon. Und dann habe ich reingeguckt und sage ich, haben sie schon Wasser? Also noch nichts. Weiter buddeln, weiter graben. Wenn wir Wasser schöpfen möchten, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben möchten, wir müssen in die Tiefe gehen können, gegangen sein. Göttliche Offenbarung. Moses, 30 Jahre, 40 Jahre. Er braucht eine persönliche Gottesoffenbarung. Und göttliche Offenbarungen sind immer persönliche Offenbarungen. Du musst deine eigene Gottesoffenbarung haben. Dir genügt nicht, wenn ich sie habe. Was nützt es, wenn ich Gottes Wort habe, wenn ich Gott geschaut habe und du siehst doch Gott nicht? Du musst deine persönliche Gottesoffenbarung haben. Es genügt nicht, was dein Vater hatte, was deine Mutter hatte, was deine Großmutter hatte. Du musst deine persönliche Gottesoffenbarung haben. Göttliche Offenbarungen kann man nicht vererben, kann man nicht verkaufen, kann man nicht vermarkten, kann man erzählen. Ihr habt den Herrn gesehen. Aber das ist auch alles. Du musst deine persönliche Gotteserfahrung machen anhand vielleicht dieser Offenbarung. Vielleicht. In der Bibel heißt es, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Isaaks und so weiter. Und Gott möchte dein persönlicher Gott sein. Deine persönliche Gottesoffenbarung. Und jeder erlebt seinen Gott anders. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe den Herrn so und so erlebt. Ich habe den Gott katholisch erlebt. Puh, na ja gut. Oder ich habe den Gott evangelisch erlebt. Oder charismatisch erlebt. Oder anticharismatisch erlebt. Egal wie. Spielt jetzt keine Rolle. Du musst deine eigene Gotteserfahrung haben, wie es auch immer gewesen ist. Die einen erleben Gott, weil sie die Bibel lesen. Die anderen erleben Gott, weil sie Kerze anzünden. Die anderen erleben Gott, weil jemand auf der Straße predigt. Wie bist du zu Gott gekommen? Es muss immer. Und das eine, was alle Gottessucher und Gottesfinder haben, sie sind auf übernatürliche Weise auf Gott gestoßen. Sie haben nicht gesucht. Sie haben Gott nicht gesucht, sondern Gott hat sie gesucht. Gott ist ihnen nachgelaufen. Ich predige mal auf dem Königsplatz in Stuttgart und denkt mir nicht, ich rede allgemeines Zeug eigentlich. Und plötzlich kommt einer und schimpft und regt sich auf und sagt, ich habe euch verschworen, alle gegen mich, die ganze Welt ist gegen mich verschworen. Sag ich, wie bitte? Ja, ihr kommt von Hamburg, vor 2 Tagen war er in Hamburg, da hat der Pastor dort vom Jesus Center, der hat genau wortwörtlich genau das gesagt, was ich jetzt ihm hier auf der Straße sage. Er kann nicht mehr existieren, also er wird verfolgt. Und dann kam mir ein Gedanke, Da habe ich, bin Ostfriese geworden für ein paar Minuten. Gottes Wort hat Hände und Füße, habe ich dem gesagt. Gottes Wort läuft dir nach. Und Gottes Wort will dich haben, Gottes Wort will dich packen. Ergib dich Gott, lauf doch Gott nicht weg. Gottes Wort hat Füße. Gottes Wort rennt uns nach und wir müssen von Gottes Wort eingeholt werden. Moses wurde hier an diesem brennenden Busch von Gott eingeholt. Brennt und brennt und brennt und er verbrennt nicht. 2. Mose 3. Gott redet persönlich. Gott offenbart sich immer dort, wo wir sind, nicht wo wir nicht sind. Wenn jemand kommt und sagt, er ist in der Wüste, vergiss es, er ist nicht in der Wüste. Er ist da, wo du bist. Am See Genezareth, die Fischersleute, damals, als sie gefischt haben. Oder egal wo, Simon von Kyrene. Zufällig kommt er da vorbei, denkt sich nichts dabei. Ach, schon wieder kreuzigen sie einen. Armer Mann, tut mir leid, Herr segne ihn. Und während er so sagt, armer Mann, Herr segne ihn, plötzlich sagt er, soll er du da, hilf ihm, das Kreuz zu tragen. Und er denkt sich nichts dabei. Er war nicht innerlich vorbereitet, Jesus aufs Kreuz zu tragen. Der Mann kam von Feldarbeit, hat schwer gearbeitet. Aber Gott hat ihn seinen Weg gekreuzt. Und Gott kreuzt unsere Wege. Das ist Offenbarung Gottes. Und hör mal, später finden wir zwei große Apostel in der Bibel. Das waren die Söhne von Simon von Kyrene. Zwei große Apostel. Rufus war einer davon, der Gott gedient hat. Weil der Vater es erlaubte, dass Gott... Jesus, sein Wegkreuz. Und er nahm den Weg, weil der Herr unterm Kreuz zerbrochen ist. Und er musste gerade an der Stelle zusammenbrechen, wo Simon von Kyrene vorbeigeht. Gerade an der Stelle bricht Jesus zusammen. Jetzt du da, hilfbar. Eigentlich, wir werden hineingezogen. Göttliche Offenbarungen, plötzlich wir werden geschnappt, unerwartet, unvorbereitet, irgendwo drin von Gott eingefangen. Und der Busch brennt und brennt und brennt. Denkt er, wo ist, naja, aber es ist eine komische Geschichte. Das hört sich so komisch an, das sieht sich so komisch an und so weiter. Brennt und brennt und brennt und verbrennt. Ich will hingehen und will sehen, was mit dieser Sache auf sich hat. Und du siehst, wie Gott arbeitet, wie Gottes Offenbarung kommt. Neugierde. Neugierde. Interesse. Wollen wir mal sehen, was ist dahin? Vielleicht sind manche aus Neugierde hier reingeschlittert, zufällig. Du hast nicht vorgehabt, hierher zu kommen. Aber bist aus Neugierde, die haben draußen so laut gesungen, Fenster aufgemacht und du bist aus Neugierde hier vorbeigegangen. Und was ist passiert? Plötzlich hat die Falle zugeschnappt. Gott möge mir vergeben und verzeihen. Wir haben hier eine Gebetsnacht gehabt, eine ganz tolle Gebetsnacht. Und damals habe ich Fallen ausgelegt, während wir beten. Zack. Gut. Ich glaube, 5, 6 Mal, also nichts gegen für Grüne jetzt, die machen ihre Ohren zu. Oder für besondere Tierfreunde. Also, glaube ich, 6, 7 Fallen. Während wir hier Gott loben und preisen und anbeten, gehen die Fallen zu. Aber für mich war das so ein wunderbares Bild. Genauso passiert es geistlich. Während wir Gott loben und preisen, das konnte man hören. War jemand noch dabei in dieser Gebetsnacht? Ja, gut. Das ist einfach klapp, klapp. Klapp, klapp. Und so geht es auch im Geistlichen. Du kommst rein, verläufst dich irgendwo und dann geht es die Falle zu. Der große Evangelist Spurgeon, der will irgendwo in den Gottesdienst gehen, der will auch natürlich nicht in eine kleine Gemeinde gehen, er will was Großes erleben. Und was passiert, während er zum Gottesdienst geht, schüttet, die Engländer sagen, Hunde und Katzen. Also in Strömen gießt es, was das Zeug hält. Denkt er, nein, ich kann nicht weitergehen. Und dann kommt er in eine ganz kleine Kapelle und da predigt der Pastor nicht einmal vor 10 Leute und da denkt er, mei. Und da bekehrt er sich in dieser kleinen Kapelle. Gott weiß uns, wie er uns stoppen kann. Er schickt uns so einen Regen, dass wir nicht mehr weiter können und dann, dass wir fast versinken, fast untergehen und so holt Gott uns ein. In Rostock, bei Rostock, in einer Baptistengemeinde, war ich mal dort. Und dann hat ein Bruder erzählt, was dort passiert ist, wie er zum Glauben gekommen ist und wie Gott gewirkt hat. Dann seine Mutter, ich glaube seine Mutter oder seine Tante, also wollte unbedingt, dass er sich bekehrt, aber er hat sich nicht bekehrt. Und so weiter, wollte nicht, also ließ sich nicht erpressen. Und irgendwo mal ließ er sich, weil es Weihnachten vor der Tür war, ließ er sich darüber reden, kommt in den Gottesdienst. Und dann passiert Folgendes, da ist so ein Schneegestöber. So ein Schneegestöber. Der Pastor kann nicht zum Gottesdienst kommen. Der hält ein Ältester den Gottesdienst. Und der plötzlich sagen die Brüder, wir müssen den Gottesdienst hier abhalten. Irgendjemand von euch wird predigen. Der nimmt die Bibel, schlägt auf. Und was liest er? Das Geschlechtsregister von Matthäus. Er zeugte den und den und den. Zeugte den und den und den. Und dann sagt die Tante oder die Schwester, die den jungen Burschen mitgebracht hat, guck mal, jetzt einmal geht er in den Gottesdienst. Und da ist der Pastor nicht da. Da liest der Stammbaum Jesu vor. Verstehst du? Er zeugte den und den. Und das hat er einfach durchgelesen. Aber der Bruder, der ist nachher auch ältest in der Gemeinde geworden, der hat mich dann durch den Gottesdienst geleitet. Und er sagte, und weißt du, da ging es mir plötzlich so zu Herzen. Er zeugte den und den, lebte so und so viele Jahre und starb. Zeugte, lebte und starb. Zeugte, lebte und starb. Sagte, ist das wirklich das Leben? Ist nach Hause gegangen, hat sich bekehrt, ist Christ geworden. Weil er die Nichtigkeit des Lebens nur über den Stammbaum Jesu entdeckt hat. Zeugte, lebte, starb. Zeugte, lebte, starb. Weißt du, du sagst manchmal, warum stehen solche Geschichten, wir sagen, die sollen nicht lesen, weil das zu langweilig ist. Warum steht manches in der Bibel? Es ist kein Zufall, dass dies und jenes in der Bibel drin steht. Gott weiß, wie er wo anknüpfen kann. Er holt uns immer da, wo wir sind, was wir denken, was uns beschäftigt und dergleichen. Das Feuer, das interessiert ihn jetzt, den Moses hier, das Feuer. Das Feuer brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Gott spielt mit dem Feuer. Und er sitzt als brennender Gott in einem Dornstrauch, Dornbusch. Weißt du, das ist nicht eine Eiche oder Tanne oder sonst was. Es war kein Tannenbaum, der da brannte. Es war ein Dornbusch, der da brannte. Und da geht er hin und guckt, was ist das? Gott redet mit Feuer. Wenn Gott sich offenbart, offenbart er sich immer im Feuer. Das brennt plötzlich und plötzlich bekommen wir eine Sehnsucht. Feuer zieht an. Feuer verscheucht die wilden Tiere. Wenn du in der Wildnis bist, wenn du in Grand Canyon oder sonst noch wo übernachten möchtest, musst du immer Lagerfeuer anzünden. Und immer, und so weiter. Wenn du in der Wildnis irgendwo bist, Lagerfeuer anzünden, kein Wolf, kein Bär kommt zu dir. So. Und ich habe auch in Pakistan gesehen, wenn die Wächter irgendwo wachen, irgendwas bewachen, die Soldaten, das machen sie überall Lagerfeuer. Zuerst habe ich gedacht, warum machen die so viel Lagerfeuer? Das ganze Reisig, alles was sie haben, Altpapier, die verbrennen, die machen Feuer, da kommen die Moskitos nicht. Moskitos werden ferngehalten durchs Feuer. Aber Feuer zieht an. Hast du schon gesehen, wenn es irgendwo wo brennt, von überall kommen die Leute her, die wollen sehen, was da passiert. Feuer. Und so ist auch das Feuer des Heiligen Geistes, lebendigen Gottes. Es brennt und es zieht an. Das zieht an. Gott offenbart sich im Feuer. Dort, wo wir Menschen am allermeisten Angst haben. Feuer. Haben wir Angst. Wo wir am machtlosesten sind, wenn so Steppenbrand, so Feuer geschieht. Wir sehen ja überall, wo die Waldbrände sind in dieser Welt. Also da kommt man sogar mit Armeen, mit Hubschraubern und Flugzeugen kommt man nicht bei. Da kommt man auch immer mit der Feuerwehr nicht bei. Und das ist gefährlich. Feuer, es brennt. Es brennt. Dort, wo die Menschen vielleicht am liebsten weglaufen möchten, dort offenbart sich Gott. Und vielleicht ist es auch so heute, ich muss euch die Wahrheit sagen, manchmal passiert es, die Leute sagen, hier in dieser Gottesdienst, hier im Gottesdienst, in der neuen Nazareth-Kirche, am besten, vielleicht sitzt gerade jemand da und dacht, wie könnte ich am besten aufstehen und abhauen? Aber da ist etwas, das dich festhält. Also deine Feigheit hält dich fest vielleicht. Bleib doch sitzen. Ich werde bald Ende haben. Nein, ich werde gar nicht so schnell zum Schluss kommen. Ich habe noch so viel zu sagen. Mach dir keine Sorgen. Also wenn du aufstehen willst, nach Hause gehen willst, kannst du nach Hause gehen. Aber vielleicht ist etwas, das dich hier festnagelt und festhält. Und so ist es passiert. Denn wenn ich so die Zeugnis höre nachher, wenn ich so mal deine Geschichte mir anhöre, so ist es wirklich hier passiert. Menschen werden gefesselt. Was? Der predigt schon 2 Stunden. Neulich kam ein Verwandter von mir hier vorbei und war hier im Gottesdienst und sagte, also das bin ich gar nicht gewöhnt. Bei uns in der Kirche sind die Gottesdienste 20 Minuten vorbei, aber hier bei euch 2 Stunden. Und da konnte nachher, wo ich den besucht habe und mit ihm gesprochen habe, da konnte mir alles wiederholen, was ich hier gesagt habe. Wie ein Tonband hat er alles aufgenommen. Aber 20 Minuten. Und er wollte in 20 Minuten fertig sein. Feuer ist das, was den Moses hier fesselt. Gott offenbart sich in Dingen, die wir gut kennen, so Dornstrauch. Was wir gut verstehen, göttliche Offenbarung, also das, wo wir in sind. Gott redet über die Bibel, aber ich bin auch sicher, Gott redet über Shakespeare oder Faust oder andere Literaturen. Gott redet durch die Technik, Gott redet durchs Auto. Ich weiß nicht, ob du es. Ich habe so Apokryphen gelesen und Petrus hat Hunde zum Sprechen gebracht sogar. Steht in den Apokryphen natürlich. Also Gott kann durch Tiere reden. Wenn Gott einen Esel benutzen kann beim Biliam, warum sollte Gott nicht irgendetwas benutzen, was wir gut kennen? Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise. Und zuletzt hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus oder durch den Heiligen Geist, als allerletztes. Durch den Heiligen Geist. Gott offenbart sich persönlich, und zwar zuerst mal am Körper, das wir spüren. An den Finanzen offenbart sich Gott. Am Beruf, an den Kindern, am Partner. Gott offenbart sich an dem wir am allermeisten hängen. Denn was wir vergöttern, da offenbart sich Gott sowohl als auch so. Was wir am meisten verehren, was wir am meisten lieben, am liebsten, da offenbart er sich. Da, wo wir drinstecken. Petrus, du sollst jetzt ab sofort Menschenfischer sein. Praktisch in seinem Beruf. Sein Beruf macht er zu seiner Berufung. Weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist und sagt, nein, ich will jetzt hier zeigen, ich will beweisen, dass ich Gott bin. Weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Er will der Einzige sein. Und deshalb, er erlaubt, dass Dinge in unserem Leben passieren, dass uns die Dinge zerbrechen. Wisst ihr, wo Gott zurzeit sich bei uns in Deutschland offenbart? In der Arbeitslosigkeit. Gott offenbart sich in Deutschland in der Arbeitslosigkeit. Ich höre noch Deutsch, wo ich auf der Straße gepredigt habe. Arbeit ist mein Leben. Gott offenbart sich im Fußball. Ich kenn Leute, die geschrien haben, Fußball ist unser Leben. Aber jetzt finden sie nicht einmal einen richtigen Trainer mehr. Jetzt siehst du, was aus dem Gott Fußball geworden ist. Arbeit ist unser Leben. Jetzt sind sie arbeitslos, einer nach dem anderen. Sogar, wo war das in der Geschichte, dass Geschäftsleute, Manager, Gehälter streichen, 10% abgeben? Die haben bisher Zehnten nicht gezahlt. Jetzt müssen sie auf andere Art und Weise Zehnten zahlen. Und der Teufel holt den Zehnten. 10%, die Daimler-Benz-Leute. Die zahlen jetzt den Zehnten, schön brav. Oder tun so wenigstens, als ob. Arbeitslosigkeit ist die Sprache Gottes. Gott offenbart sich in Deutschland in der Arbeitslosigkeit. Hört mir gut zu. Wer verstehen kann, soll verstehen. Gott redet. Und da fangen die Menschen an aufzuwachen. Guck mal, wir haben nur für die Arbeit gelebt. Was ist es? Gott offenbart sich an den Großkonzernen, Gewerkschaften, Kirchen und großen Verbänden und Vereine, die platzen auseinander, brechen auseinander, haben nichts mehr zu sagen, müssen sich zusammenschließen zu Ökumene oder zu Verdi oder weiß ich sonst noch, zu irgendwelchen großen Vereinen, damit sie existieren können, sonst können sie den Laden dicht machen. Parteien. Die Leute wollen da gar nicht mehr wählen, richtig gehen. Die sagen, wen soll ich jetzt wählen? Wenn jetzt Wahlen sind, dann stehen sie da und fragen, Bruder, mal tut es, was soll's? Sollte man wählen? Was soll man wählen? Leute wissen nicht mehr, wen sie wählen und was sie wählen sollen. Gott offenbart sich im Dornbusch. Er ist der absolute Gott. Und er sagt, ich übergebe meine Ehre niemand anders. Mitten im Feuer ist Gott. Mitten in dem, wo es uns unter den Nägeln brennt, da ist Gott zu finden. Das, was uns am allermeisten zu schaffen macht, was uns Schlaflosigkeit bereitet, dort offenbart sich Gott. Göttliche Offenbarung bekommst du nicht in der Kirche, sondern am Busch draußen. Das, was dir unter den Nägel brennt. Durch das Feuer will Gott uns etwas sagen, auf etwas hinweisen, etwas mitteilen. Feuer ist das Kommunikationsmittel Gottes. Früher waren es Rauchzeichen, aber jetzt ist es Feuer. Rauchzeichen. Gott will uns mit dem Feuer was sagen, was mitteilen. Er spricht zu uns durchs Feuer. Er will uns damit sagen, weißt du, solange es nicht brennt, achten wir es nicht drauf. Solange das Haus nicht brennt, naja, wir kommen schon durch. Solange es nicht brennt. Aber wenn es brennt, dann betest du. Wenn es brennt, dann hörst du auf zu singen. Wenn es brennt, dann schreist du, Hilfe, 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 Hilfe. Dann rufst du die Feuerwehr. Aber solange es nicht brennt, da läufst du mit deiner Gießkanne durch die Gegend. Oder mit dem Eimerchen. Aber wenn es brennt uns nicht. Das Problem, in dem wir stecken, brennt es uns wirklich unter die Nägel. Es ist wirklich ein Problem für uns. Hören wir da drauf. Solange es nicht brennt, nehmen wir davon keine Notiz. Und bei Moses, naja, lass den Gott Gott sein. Er kümmert sich nicht so groß. Aber dann, es ist doch merkwürdig. Schon den ganzen Tag brennt dieser Busch und verbrennt doch nicht. Gott will sich im Feuer mittendrin offenbaren. Mittendrin im Feuer offenbart sich Gott. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter, ein paar hundert Jahre später. Da sind drei Männer im Feuerofen. Und mittendrin in diesem Feuerofen offenbart sich Gott. Feuer ist nichts anderes als ein Bild für Trübsal, ein Bild für Schwierigkeiten, ein Bild für Nöte. Das ist so ein Bild. Und da sind drei Männer im Feuerofen. Und der Ofen wird siebenmal heißer gemacht. also praktisch hoffnungslos und nach der Legende, wenn die Leute das Feuer, die das Feuer geschürt haben, die wurden von den Stichflammen versenkt. So ist es in der Überlieferung. So, und jetzt gehen drei hebräische Jünglinge gefesselt in den Feuerofen hinein. Gott offenbart sich im Feuerofen. Er bringt sie durch. Er bringt sie durch. Und zwar, die Männer im Feuerofen, das sind ganz interessante Leute gewesen. Die solltest du mal ein bisschen anschauen. Was macht man, wenn man Schwierigkeiten hat? Die haben den Gesang des Asaria, kannst nachlesen, den Gesang, den Lobgesang in der Einheitsübersetzung. Da sind es, glaube ich, 150 Verse sind es, extra so angehängt. Noch dazu ist eine apokryphische Schrift, der Gesang des Asaria, der Lobgesang im Feuerofen, was der Mann singt, der besingt die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Allwissenheit Gottes, besingt er. Der geht nicht auf seine Probleme ein, aber mitten im Elend des Ofens singt er. Wenn du Schwierigkeiten hast, preise Gott. Preise Gott. Und Gott bringt dich durch das Feuer hindurch. In der Bibel wird uns gesagt, wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten sollen dich nicht ertränken. Und wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer soll dich nicht versenken. Also die Führung Gottes, die Herrlichkeit Gottes erlebt man im Wasser, im Hochwasser, also Überschwemmung, wenn du durchs Wasser gehst. Also unwegsames Gelände. Ein Gelände, wo du nicht überqueren kannst. Also unmöglich, hier kommen wir nie durch. Also jetzt, ich weiß nicht, wie der Monat vorbeigeht oder wie das Jahr vorbeigeht. Schaffen wir es nicht. Mit Gott springe ich über die Mauern. Und da erlebst du plötzlich, wow, ich wusste gar nicht, dass ich 2,50 Meter springen kann. Dass ich über mein Problem rüberspringen kann. Wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich trockenen Fußes durchs Rote Meer, durch den Jordan gehen kann. Wusste ich gar nicht. Oder hier in dem Ofen 7-mal heißer, dass Gott mich da bewahren kann. Der Teufel macht 7-mal heißer. Wenn Gott schon das Feuer normal heiß macht, das ist normal. 500, 600, 700 Grad. Also der Teufel macht 7-mal heißer. Der sagt, wir wollen mal sehen, ob du überlebst. Aber ich sag dir eines, wenn du mit Gott verbunden bist, du erlebst die göttliche Offenbarung im 7-mal heißen Ofen. Heißeren. Was ist Deutsch? Heißeren. Okay. In diesem Ofen erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Gott bringt dich durch. Und warum? Da kommt gleich der vierte Mann. Nicht drei Männer. Also wenn du reinkommst und deine Frau reinkommt zu zweit, dann kommt der dritte Mann. Wenn du mit deiner Familie reingehst und deine Kinder mitnimmst, dann kann es sein, dass es der fünfte Mann ist. Oder so. Und der Herr ist diese Hauptperson und der blast die Flammen alle raus, dass es die Widersacher trifft, aber dich trifft es nicht. Der Herr ist so ein Wind. Der Herr redet und wirkt im Wind. Gottes Offenbarung im Feuer. Schwierigkeiten. Da offenbart sich Gott in unserem Leben. Also göttliche Offenbarung. Du sagst, Herr, offenbar dich mir. Bet nicht so viel. Sonst kriegst du deine Lektion. Und die meisten kriegen ihre Lektion. Und du sagst, mein Gott, ich weiß gar nicht, sei dir da auf. Weißt du, du liebst den Herrn. Und du sagst, oh lieber Heiland, ich möchte noch mehr von dir. Du kriegst noch mehr von ihm. Wow. Dass du nicht mehr schlafen kannst. Herr, begegne mir mehr. Herr, zeig mir mehr deine Größe. Und dann zeigt er, weißt du, von der Grippe, das kann die Aspirintablette dich heilen. Oder Penicillin. Aber vom Krebs kann nur Gott heilen. Verstehst? Dann schickt der Krebs in deinem Leben. Und sagst, mein Gott, was ist mir passiert? Seitdem ich gläubig bin, geht's immer bergab. Ja, ich sag dir, wenn du gläubig wirst, es sieht so aus, als wenn es mit dir bergab geht, denn du möchtest die Größe Gottes erleben. Dann plötzlich, weißt du, wenn jemand dir $20 schickt oder 20 Euro, ist okay. Aber du brauchst 2000. Verstehst du? Und dann die Ausgaben sind größer, die Not ist größer, die Schwierigkeiten sind größer. Du brauchst ein größeres Wunder. So mit 20, das kann ein kleines Mädel nebenbei erledigen. Aber jetzt ein Wunder von 2000 oder 3000, wie wir das jetzt für die Heizung. Wir brauchen das und wir brauchen ein Wunder Gottes. Wir brauchen ein Wunder Gottes, dass Gott etwas bewegt, dass Gott etwas ins Rollen bringt. Wir brauchen ein Wunder Gottes. Wer braucht ein Wunder Gottes? Amen, seid richtig. Wir brauchen alle ein Wunder Gottes. Und deshalb Gott erlaubt, dass wir in Engpässe, in Sackgassen reinkommen, in Schwierigkeiten reinkommen, in Probleme reinkommen, dass wir sagen, oh Gott, wo bin ich hingeraten? Ich bin in einem Ofen, der 7-mal heißer geworden ist. Wo bin ich hingeraten? Du sollst eine Krone tragen, du sollst ein goldenes Halsband tragen. Hier, Der Nebukadnezar, kannst nicht glauben, sein ganzer Götzendienst, der ganze Gott Marduk, der kann einpacken und platzieren gehen. Dieser Gott existiert nicht mehr. Alle gucken jetzt zum Ofen, nicht mehr zum Gott Marduk. Diese 120 Völkernationen, die gucken alle jetzt, was passiert mit Sadrach, Mesach und Abednego? Was passiert mit diesen drei Burschen dort im Feuerofen? Halleluja, Halleluja. Und es geht Halleluja. Aus dem Ofen klingt Halleluja. Das kannten sie auch schon damals. Und dann Selah, Halleluja, Selah, Halleluja. Und so haben sie Gott gepriesen. Die ganzen Psalmen runter und drauf gemacht. Beim 119. Psalm hat es ein bisschen gestockt. Und dann haben Gott gepriesen. Und jetzt, ihr Männer, was ist mit euch? Weißt du, du wartest, bittest Gott, Herr, zeig mir, dass du ein Hörer der Gebete bist, dass du einen bewahren kannst. Und weißt du, was passiert? Du kriegst ein Verbot vom Kaiser oder König oder Bundeskanzler oder weiß ich sonst von ihm. Ihr dürft 30 Tage niemand bitten, außer dem Herrn Darius. Niemand anders bitten. Und was macht unser lieber Freund Daniel? Fenster auf. Halleluja. Gott, Jerusalem, vergiss nicht dein Jerusalem, soll mir die Zunge antrocknen und soll das und das und das passieren, was er so über Jerusalem alles sagt. Der hat über Jerusalem gebetet, Richtung Jerusalem. So. Osten. So ist in diese Richtung hat er gebetet. Richtung Jerusalem. Und die unten spionieren. Und weißt du, was mit ihm passiert? Du denkst, du betest, du machst nichts Schlimmes. Dein Gottesdienst ist dein Problem. Weil du Gott liebst, weil du Gottes Offenbarung haben möchtest. Dein Gottesdienst ist das, wo der Teufel einhackt. Der Teufel hackt nicht ein in deine Regierungsgeschäfte, in deine beruflichen Entwicklung. Der Teufel hackt in deinem Gottesdienst ein. Das ist ein Störfaktor für ihn, dein Gottesdienst. Und das soll unterbunden werden. Niemand bitten, von niemandem was erwarten, außer vom Herrn Darius. Und Daniel geht in die Löwengrube. Ich weiß nicht, ob er Yoga studiert hat oder was er gemacht hat, autogenes Training. Oder welchen Hokuspokus, der hat gar keinen Hokuspokus gemacht. Es geht nicht. Die Löwen, die kommen runter. Daniel, guten Tag, Kind Gottes. Und die legen sich, die gehen alle Narkose. Die schlafen alle. Und dann kommt am nächsten Tag, kommt Nebukadnezar und sagt, Daniel, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich auch von diesen Bestien bewahren? Ja, ewig lebe König Nebukadnezar. Gott konnte es. Gott konnte es. Weißt du, und was ist passiert? Er hat Autorität und Macht bekommen über seine Rebelle, Widersacher. Nur so wirst du ein Sieger, wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebst. Gott haut dich in die Pfanne. Ist das biblisch? Gott haut dich in die Pfanne. Und es sieht so schrecklich aus, was der jetzt mit mir macht, was wie der mit mir umgeht, was der mit mir alles so vorhat. Oh Gott, wäre ich bloß kein Christ geworden. Hätte mich bloß nicht bekehrt. Aber Gott will seine Herrlichkeit an die offenbaren, an den drei Männer. Plötzlich stehen sie da groß und die ganze Stadt, ganz Orient betet und preist Gott Jehova oder Gott Jahwe. Ja, ich weiß nicht, wie der hieß, aber auf jeden Fall. Den Gott der Hebräer. Den Gott der Hebräer, so steht es, den Gott der Hebräer. So, groß ist der Gott der Hebräer. Groß ist der Gott von Sadrach, Mesach und Abednego. Die Größe Gottes ist bekannt geworden durch diese drei Männer, weil die bereit waren, im Feuerofen zu gehen. Göttliche Offenbarung. Weißt du, wenn du nicht krank werden würdest, könnte Gott dich nicht heilen. Und die Bibel sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Wunder braucht nur einer, der Probleme hat. Wunder und Hilfe Gottes braucht nur einer, der in Not ist, der nicht mehr weiter weiß. So, je mehr Not, desto mehr Herrlichkeit. Kann man Amen sagen? Je mehr Not, desto mehr Herrlichkeit. Je mehr Kampf, desto mehr Sieg. Das verdichtet sich alles. Weißt du, wenn eine Bombe explodieren sollte, je mehr die Bombe sich verdichtet, noch mehr Dichte und noch mehr Dichte und noch mehr Dichte und dann brauchst du nur noch einen Funken und das Ding geht in die Luft. So löst man Probleme. Gott offenbart sich in den Problemen. Wenn wir keine Probleme hätten, hätten wir auch keine Gottesoffenbarung. Lies die Bibel. Lies die Bibel, studier die Bibel. Nur Probleme, nur Probleme, nur Probleme, nur Probleme. Und hinter jedem Problem eine Gottesoffenbarung. Zuerst die Probleme. Zu groß, geht's nicht, funktioniert nicht. Und dann sieht man, wie die Leute alle laufen und sie jagt niemand. Plötzlich, weil, nachdem man an die Sache rangegangen ist. göttliche Offenbarungen. Und ich, dieser brennende Busch, ich sag dir, die Probleme machen uns nicht kaputt. Die Probleme machen unseren Glauben groß. Kannst du Amen sagen? Der Busch wird nicht verbrennen, kannst getrost sein. Der wird nicht untergehen. Du wirst nicht versagen. Gott wird herrlich werden, mitten in der Not, mitten im Problem. Jesus sagt hier zu Petrus, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wenn du Christus erkannt hast und siehst, und je mehr die Hölle brodelt, je mehr die Hölle was unternimmt, der Teufel unternimmt, desto herrlicher ist der Sieg. Desto herrlicher. Also gib dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Die Gemeinde Jesu ist wie solch ein Dornbusch. Gemeinde Jesu ist ein Dornbusch, stachelig, krumm, komisch. Das ist die Gemeinde Jesu. Gott segne die Gemeinde. Also Dornbusch, aus dem Dornbusch kannst du kein Möbelstück machen, nicht einmal ein Pult hier. Nix. Ein Dornbusch ist so nicht zu gebrauchen. Krumm, schief, schräg. Das ist der Dornbusch. Bringt keine gescheite Frucht. Weinstock ist wenigstens was Besseres, auch schon krumm. Aber wenigstens, da kannst du was ernten und was draus machen. Aber ein Dornbusch, was kannst du aus dem Dornbusch machen? Feuer für die Steckmücken. Das ist alles. Aber gerade aus solch einem Dornbusch, oder in solch einem Dornbusch, offenbart sich der Herr, auch in der Gemeinde, diese stachelige Gemeinde, diese komische Gemeinde, diese krumme Gemeinde, da offenbart sich der Herr. Halleluja. Ich finde Gott ist wunderbar. Du nicht? Ich mag ihn. Ich mag ihn. Aus dem Dornbusch macht der Herr etwas. Dornbusch ist nur gut für die Krone, für den Heiland. Dornenkrone. Aber sonst nicht. Gerade dieses Hoffnungslose, die Gemeinde, was hat man schon gegen die Gemeinde unternommen? Was hat man gegen die Gemeinde schon alles gemacht in den letzten 2000 Jahren? Die Gemeinde Jesu existiert immer noch. Verfolgt, verhetzt, verhext, vertrieben, verjagt, alles miteinander und die existiert immer noch. Das Feuer konnte es nicht verbrennen. Und je mehr man sie verfolgt hat, desto mehr ist die Gemeinde gewachsen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche gewesen. Und ich sagte ihr, wenn Verfolgung kommt, wir beten für Gemeindewachstum, betet nicht für Gemeindewachstum. Horch, betet, dass Gott uns segnet. Und betet nicht für Gemeindewachstum. Weiß wann die Gemeinde wächst? Durch Verfolgung. Je mehr Verfolgung, desto mehr Gemeindewachstum. So leid es mir tut. Ich habe Angst vor Gemeindewachstum. Dann kriegt man Schwierigkeiten. Dann wird der Teufel neidisch. Dann werden wir angegriffen. Aber Verfolgung ist, was das Ding zum Explodieren bringt. Was uns festigt. Stürme in unserem Leben. Da lassen wir die Wurzel 70 Meter in die Tiefe. Wenn man eine Geige baut. Im Garmisch-Partenkirchen bin ich mal einem Geigenbauer begegnet. Der ist ein Wanderer. Wir waren am Königssee und dann laufe ich und irgendwie, ich bin ein Mensch, wo mit anderen Menschen schnell ins Gespräch kommt. Und dann sage ich, wo gehen Sie hin und was machen Sie so und was treiben Sie? Und dann sagt er, er wäre Geigenbauer. Er holt Holz, will Holz für seine Geigen holen. Denke ich. Und dann steht er da vor einem Felsen und über den Felsen, da wächst eine Tanne heraus und er peilt die Tanne an und sagt, den Baum, den will ich haben. Der wächst über den Felsen. Wie viele Stürme, der steht immer kurz vor dem Abgrund, dieser Baum. Aber dann diese Stürme und dann diese Wurzeln, was dieser Baum da geschlagen, das gibt einen Sound, das gibt einen Ton. Und er sagt, ich überlege einmal, wie komme ich an diese Tanne ran? Diese Tanne will ich haben. Oder nicht diese Tanne, dieses Holz da. Diesen Baum, der da so rausgewachsen ist. Wie komme ich an diesen Baum? Weißt du, der Herr sucht die Bäume, die im Sturm, am Abgrund, und dieses Bild vergesse ich nicht, da hängt dieser Baum so richtig über den Abgrund. Und dann geht's ab in den Königssee. Ab in die Tiefe. Dann steht er da. Dieser Baum, der so viel Angst durchgemacht hat, so gezittert hat, so viel Stürme und dann sich festgekrallt hat an dem Felsen und die Wurzeln in den Felsen gehauen hat. Das gibt den Ton für die Geige. Das gibt Musik. Das gibt Sound. Menschen, die in Stürmen, in Kämpfen stark geworden sind, kurz im Abgrund, in die Tiefe. Aber nein, die haben es durchgehalten, durchgestanden, sich bewährt haben, mitten im Sturm. Der Mann hat mich fasziniert, wenn ich sehe diesen alten Geigenbauer mit dem Gemsbart und den bayerischen Hut da, der da Holz für seine Geige sucht. Gott offenbart sich am liebsten in Dornbüsche, da wo keiner beikommt, bei den schwierigsten Typen, da offenbart sich Gott, wo man sagt, also nein, Also ich glaube, dass alle anderen kommen, aber der nicht. Und gerade der ist es, den Gott erwischt. Saul von Tarsus, keiner. Also da kommen alle anderen, aber der Wüterich da. Nein, der nicht. Und gerade den erwischt es auf dem Damaskusweg. Gerade den erwischt es. Wo wir aufgeben. Und der Moment ist, wenn wir Menschen aufgeben, fängt Gott sie auf. Hör mir zu. Wenn du irgendjemand aufgegeben hast, dann für den bete ich nicht. Also ich habe schon so lange für den gebetet oder für die gebetet. Nein. Morgen ist er hier und hat sich bekehrt. Wenn du aufgibst. Warum? Weil dann anfängt Gott zu arbeiten auf seine Art und Weise, nach seiner Methode, ohne menschliche Beihilfe und Beimischung. Der brennt, dieser Busch brennt, brennt und verbrennt nicht. Merkwürdiges Phänomen. Du denkst jetzt, ich werde vernichtet. Ich werde zerstört und so weiter. Aber was Gott alles in meinem Leben zulässt, und dann merkst du, wozu du in der Lage bist, was du alles verkraftest. Ist es nicht so? Wie viel du ertragen kannst. Dann merkst du, Mensch, wie breit deine Schulter sind. Plötzlich mittendrin in der Katastrophe. Gott erlaubt Katastrophen, Gott erlaubt Krisen, damit er sich offenbaren kann. Mitten in der Krise, mitten im Feuer, ist Gott in diesem Busch, ist er mittendrin und offenbart seine Herrlichkeit. Jesaja 43, 2. Und dann folgende Verse noch. Und diesen Vers, an diesem will ich ein bisschen meditieren, ein bisschen bleiben. Wenn du gehst durchs Wasser, hör zu, wenn du gehst durchs Wasser, und dann gefällt mir der zweite Teil. Ich will dort sein. Halleluja. Wenn du gehst durchs Wasser, ich habe eine andere Übersetzung. Wenn du gehst durchs Wasser, ich will dort sein. Wenn du gehst in die Wüste, ich will dort sein. Wenn du gehst durch reißende Ströme, ich will dort sein. Das klingt also in dieser Übersetzung, kommt so schön rüber. Wenn du gehst durch Fluten, ich will dort sein. Wenn du gehst durch Fluten, ich will dort sein. Wenn du gehst durchs Feuer, ich will dort sein. Gott erwartet dich schon in der Schwierigkeit. Gott erwartet dich am Operationstisch. Gott erwartet dich schon da, wo du vor deinem Problem, wo es dir schaudert und graust. Da erwartet er, ich will dort sein. Mir gefällt es, dieser Spruch hier, Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst und bevor du ins Wasser reingehst, ist Gott schon mit ausgestreckten Armen da und wartet auf dich. Ist nicht fantastisch? Ich will dort sein. Wir wollen Gottes Offenbarung haben. Wir werden von Gott erwartet im Tod. Wir werden von Gott erwartet im Leben. Wir werden von Gott erwartet, wo wir auch immer uns befinden mögen. Ich will dort sein. Das Feuer wird dich nicht verbrennen, sagt der Prophet. Wenn du gehst durch Krankheit, noch bevor der Arzt dich untersucht, ist Gott schon dort. Ich will dort sein. Wenn du gehst durch Trübsal, ich will dort sein. Ist es nicht großartig? Wenn du gehst durch Trübsal, ich will dort sein. Göttliche Offenbarung, ich will dort sein. Nicht ich bin der daseiende Gott, sondern ich bin auch der dortseiende Gott. Ich gebe einen neuen Namen für Gott heute. Der dortseiende Gott, das ist Gott. Nicht nur der daseiende, dass er gerade heute Abend hier ist. Nein, er ist auch der Gott, der dort ist. Ich will dort sein. Ich will dort sein. Bevor du nach Indien gehst, ich will dort sein. Bevor du nach Pakistan gehst, ich will dort sein. Egal, wo du hingehst, ich will dort sein. Bevor du die Entscheidung triffst, ich will in dieser Situation, in der du dich bewegst, dort sein. Wenn du durch Versuchung gehst, ich will dort sein. In der Versuchung. Wenn du dorthin gehst, wenn du durch Schmerzen gehst oder an Schmerzen herankommst und du siehst die Schmerzen und sagst, oh Gott, wer hat Angst vor dem Zahnarzt? Niemand. Gott segne euch. Nein, 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 ich will nicht wissen. Gott weiß es. Aber schon wenn der mit dem Bohrer anfängt, wow, kriegst du schon Zustände, fällst in Ohnmacht, wenn der schon den Bohrer anmacht. Aber ich will dort sein, Halleluja. Ist das nicht großartig? Ich will dort sein, noch bevor du den Bohrer anmacht. Ich will dort sein. Wenn du gehst durch Sorgen, ich will dort sein. Wenn du gehst durch Ängste, ich will dort sein. Wenn du gehst durch den Tod, ich will dort sein. Wenn du durchs finstere Tal wandelst, ich will dort sein. Ich will dort sein. Beim Positiven ist es okay, aber beim Negativen, ich möchte, dass du mal über das Negative nachdenkst. Denn Jesaja spricht von Fluten, von Strömen, von Wasser, von Katastrophen. Ich will dort sein. Gott kommt uns immer zuvor, überholt uns. Ich will dort sein. Dann steht er da. Kind, komm her. Ich warte auf dich. Komm her, hab keine Angst. Gott sitzt im Busch und wartet auf Moses. Der Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Manchmal muss Gott sehr lange in diesem Busch sitzen und versticht sich schon. Ja, wann kommt der Arme? Moses, komm doch her! Ah, oh, nein, das ist Vater Morgana. Und du denkst oft, wenn das an Gott geht, du erlebst ein Gespenst, ein Vater Morgana. Die Jünger Jesu auch. Da kommt doch Jesus denen mitten im Sturm. Auch, ich bin dort im Sturm. Kommt Jesus mittendrin. Petrus rudert, Herr, Johannes, mach du ein bisschen schneller. Oder, lass uns Gleichgewicht, Balance halten. Weißt du, Sturm und so weiter. Gehst mir auf der Seite rüber, der Sturm kommt von der Seite. Wir fahren jetzt mal auf die Wellen zu oder was die alles probiert haben. Und plötzlich erscheint Jesus mittendrin. Ich muss Petrus, wieder der Klassensprecher. Ein Gespenst. Leute, aufpassen. Gespenst. So viele Leute sehen in Gott ein Gespenst. Für so viele Christen ist Gott ein Gespenst. Für viele Gläubige ist Gott ein Gespenst. Für viele ist ein Gespenst. Mann! Fürchte dich nicht, sagt Jesus plötzlich. Dieses Gespenst redet. Wow, noch schlimmer. Stell mal vor, Gespenster sprechen. Fürchte dich nicht, bin's ich. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich Petrus gewesen wäre, lass mich mal kneifen, Jesus. Ich will sehen, ob du es wirklich bist oder nicht. Gespenst. Und das ist das Problem. Wenn Gott sich uns offenbart, wir denken immer an Gespenster. Weil wir Gott nicht kennen, nicht den reellen Gott kennen. Wir denken immer an Gespenster. Lass uns aufhören an Gespenster. Gott will sich uns offenbaren. Was sagst du, wer ich bin? Was sagt ihr, wer ich bin? Gott kommt uns immer zuvor. Göttliche Offenbarungen erleben wir. Halt dich jetzt fest, was ich dir sage. Wo? Nicht hier. Im Gottesdienst, wo lauter Heilige beieinander sind, wo die Chorusse singen, wo die in Zungen singen, wo die sich einander lieb haben, wo die sich einander vertragen und wo einander umarmen und küssen und schmusen und was sie lecken und was sie sonst noch alles machen. Nein, und einander so lieb haben, wo sie ein Herz und eine Seele sind. Ja, ja, manche werden ganz lebendig und ganz aktiv. Weißt du, in Fluten offenbart sich Gott, in Stürme, in Feuer, in Krisen, in Leiden, in Kämpfen offenbart er sich. Psalm 66, 12. Schöne Zahl, 66 und 12. Menschliche Zahl und göttliche Zahl. Bin aber kein Mystiker, aber ich mag Mystik. Hier heißt es, du hast uns in die Falle laufen lassen. Hör mal zu, Gott. Psalm 66, 12. Du hast uns, Vers 11. Du hast uns in die Falle laufen lassen. Gott, wenn Gott sich uns offenbaren möchte, lässt er uns, halt dich fest, in die Falle laufen. Schon wieder. Eine Gebetsnacht siebenmal. Dann habe ich die Falle weggetan, weil ich schlechtes Gewissen gekriegt habe. Sieben auf einen Schlag. Gott lässt uns in die Falle laufen. Das ist Gott. Hier steht es, Jesaja. Bei mir steht es in meiner Übersetzung. Du lässt uns in die Falle laufen. Du hast uns schwere Lasten aufgebürdet. Du willst die Herrlichkeit Gottes erleben. Und das passiert jetzt, was du willst. Unseren Feinden hast du erlaubt, dass sie uns zu Staub treten, zu demütigen, zu erniedrigen, zu verachten. Du erlaubst es sogar, gibst ihnen die Genehmigung dazu. Durchs Feuer und Wasser mussten wir gehen. Doch du hast uns herausgeholt, so dass wir wieder frei atmen können. Ist das nicht herrlich? Du hast uns in die Falle laufen lassen. Psalm 31, 22. Dank sei dir, o Herr. Ja, dank nicht so früh. Wisst ihr, wofür du danken sollst? Dank sei dir, Herr. Dank sei dir, dass ich jetzt dich hab. Und du hast noch nicht Dankeschön gesagt, komm schon das Problem. Das erwartet dich schon zu Hause. Bist noch nicht zu Hause. Dank sei dir, Herr. Unser lieber David hier. Du hast mir deine Güte erwiesen, ein Wunder hast du an mir getan. Als meine Feinde mich ringsum bedrängten, ich dachte schon in meiner Angst, ich wäre aus deiner Nähe verbannt. Doch du hast mich erhört, als ich um Hilfe rief. So viele Gotteskinder denken, wenn es ihnen dreckig geht. Lass mich mal so sagen, dreckig geht. Das so geht's uns manchmal. Schlecht geht, furchtbar, und miserabel geht. Die denken, Gott hat mich aufgegeben. Das denken sie. Ah ja, guck mal, was Bruder mal tut, das alles durchmachen muss. Nicht nur ich, also du denkst von dir selber auch manchmal, was ich alles durchmachen muss. Was die Menschen, Kinder Gottes durchmachen müssen. David sagt, ich dachte, du hättest mich aufgegeben. Ich wäre aus deiner Nähe gefallen, hätte deine Gegenwart verloren, hätte deine Salbung verloren, hätte deinen Geist verloren, hätte deine Zusagen, deine Verheißungen verloren, weil es mir so dreckig geht. Ein Zeichen, wenn es mir dreckig geht, ist kein schlechtes Zeichen für mich. Es ist ein gutes Zeichen, ein gutes Omen. Kannst du Amen sagen? Lauter musst du sagen.
Amen.
Ja, ja. Wenn es einem dreckig geht, ist ein gutes Zeichen. Denn der Teufel rennt nicht in deinem leeren Sack. Glaub mir das. Der Teufel rennt nicht in deinem leeren Sack. Wo nichts zu holen ist, ein Bettler wird niemals überfallen. Der lebt sicher, der, egal wo er ist, der braucht keine Waffe, der muss sich nicht verteidigen. Einen armen Menschen tut niemand was, aber einem Millionär aber, und einer, wenn er was hat, so einem leeren Sack passiert nichts. Da wird niemand irgendwie nachrennen. Aber Kinder Gottes, die was haben, so wenn du Probleme hast, wenn du Anfechtungen hast, dann ist in deinem Leben etwas, was der Teufel holen will. Ja, ja. Ja, 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 ja. Deine Gesundheit, dein Geld, deine, alles, was er nicht hat, das will er sich bei dir haben. Und sich bei dir holen. Und so weiter. Das ist ein gutes Zeichen. Und Judas sagt uns einmal, das ist der Kampf, der allen Heiligen übertragen worden ist. Also, und Petrus sagt, denkt nicht, dass euch was Besonderes passiert, wenn ihr jetzt in so Pfanne gehauen werdet. Das haben alle Heiligen erlebt. Alle Heiligen. Denk nicht, dass du was Außergewöhnliches bist. Also, ich habe was verbrochen. Nein, du hast nichts verbrochen. Du hast den Herrn lieb, lieb, lieb und am liebsten, am allerliebsten. Du liebst den Herrn und weil du den Herrn lieb hast, deshalb schüttelt dich der Teufel so. Und Jesus sagte, Johannes 17, ich habe gebetet, dass keiner von denen verloren geht. Satan begehrt euer zu... Luther sagte, zu sichten, also weißt du, so ein Korb, wie man Getreide da siebt. Der Teufel will uns sieben. Warum? Weil Gott dich lieb hat, weil du im Plan Gottes bist, weil Gott eine Vision für dein Leben hat. Deshalb auch diese ganzen Angriffe. Also für mich, Kämpfe, ich habe gelernt, das ist was ganz Normales, gehört dazu, wie das tägliche Brot, wie das Atmen. Es gehören Kämpfe zum christlichen Leben dazu. Pannen gehören dazu, Pleiten gehören dazu, Versagen gehören dazu. Wir fallen, aber wir stehen wieder auf. Halleluja. Und wenn ich falle, wisst ihr, was ich mache beim Fallen? Ich versuche immer nach vorn zu fallen, da bin ich 1,50 Meter weiter. Wenn ich schon fallen muss, ich werde nie nach rückwärts fallen. So blöd bin ich nicht. Ich kann mir das Genick brechen dabei. Und das will ich nicht. Ich will mir gar nicht. Wenn ich schon fallen muss, dann lieber Gott nach vorne. Und so kommt man nach vorne. Weißt du so? Ist das zwar mühselig, aber so kommen wir nach vorne. Und am Schluss sind wir draußen aus der ganzen Geschichte. Und haben unser Ziel erreicht. Wir fallen. Und der Gerechte, wie oft fällt der Gerechte? 7 Mal am Tag. Überleg einmal, wie oft darfst du im Jahr fallen? Schon eine ganze Menge. Also Rechner, Mathematiker. 7 Mal der Gerechte darf fallen und er steht wieder auf und er geht wieder weiter. Das ist, was zu unserem Leben dazugehört. Und eines Tages sind wir so stabil auf die Beine, dass wir nicht mehr fallen. Und dass der Teufel und dass wir über seine Fallen steigen. Ja, und hier habe ich gelesen. Du hast uns in die Falle laufen lassen sogar. Gott erlaubt Dinge, dass Dinge passieren, die uns die Haare zu Berge stehen lassen. Aber Gott bringt uns durch. Viele denken, du bist verdammt, verbannt, verflucht und so weiter, wenn es dir schlecht geht. Du hast einen Dämon oder was weiß ich, brauchst innere Heilung oder bist noch verletzt oder hast irgendwo eine heimliche Sünde, Leidenschaft und so etwas. Vergiss den ganzen religiösen Schmarrn. Gott hat dich lieb. Amen. Gott hat dich lieb, das ist alles. Und wenn er liebt, nicht er ist, wo dich straft, die Rute ist es. Einen Hund, hörst du, einen Hund schlagt man nie mit der Hand. Man hat Zeitung zusammengerollt und das, man schlägt ihn überhaupt nicht. Aber man muss mal den ein bisschen erziehen. So, der braucht Erziehung. Der hört bloß nicht mit jetzt. Weißt du, und Gott wird uns niemals, hör mal, niemals, hör mir. Ich glaube, das felsenfest, wenn man schon Hund nicht mehr mit der Hand schlagen darf. Wie viel mehr, dass Gott uns mit der Hand schlägt. Er nimmt den Teufel. Mit dem Teufel schlägt er uns. Das ist der Stock. Der Stecken des Treibers, das ist es. Wir uns da manchmal so ein bisschen so züchtigt. Weißt du, was der Teufel für mich ist? Ich mag den Teufel, übrigens. Bin gar nicht so böse auf den. Der ist mein Trainingspartner. Wir müssen boxen. Ja, verstehst, ich kann doch nicht einen Gummiball nehmen und boxen. Mit einem Gummiball. Das machen manche. Hast du dich geboxt? Ja, aber das ist doch nicht echt. Das ist alles Spielerei. Du brauchst irgendwo sein, so mein Tiefschläge. Ja, so. Und so wird geboxt. Brauchst einen Trainingspartner. Und wir brauchen einen Trainingspartner, Kinder Gottes. Wir brauchen das. Wir haben eine falsche Religion uns zusammengezimmert. Ja, klappern, eine Heilung ist wunderbar. Quatsch. Gar nichts. Ist nicht wunderbar. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Steht nicht in der Bibel so? Und wir gehen von Sieg zu Sieg. Halleluja. Wir schlagen immer den Teufel K.O. Amen. Das liegt schon in der Natur der Kinder Gottes. Wir sind schon so motiviert. Und der muss immer beigeben. Weißt du, es ist schon abgesprochen, dass er verlieren muss. Schon abgesprochen. Der muss nachgeben. Fürchtet euch nicht. Das ist, wie Jesus uns begegnet. Gottes Erfahrungen, Gottes Begegnung machen wir, indem wir erleben, mein Gott bringt mich durch. Und ich werde nicht zu Schanden werden, ich werde nicht fallen, ich werde nicht strauchen, ich werde nicht versagen und ich werde wieder aufstehen und ich werde wieder weitermachen. Preis Gott, Halleluja. Viele denken, wenn Katastrophen in meinem Leben kommen, und die kommen, weil der Teufel dich erschüttern möchte. Jedes Mal in meinem Dienst, in meinem Leben, wenn ich für Gott was tun wollte, habe ich einen Totalschaden gehabt oder eine Katastrophe. Plötzlich, ich fahre zu einer gesegneten Evangelisation und sitze an der Ampel. Und ich sehe von hinten, da kommt einer, der kann nicht mehr bremsen. Ich kann nur noch meinen Fuß von der Bremse und der fährt rein. Und ich habe ein langes, das längste Auto, das es in Deutschland gibt, zusammengeschoben. So was mache ich. Ich muss aber abends predigen, muss zu einem Gottesdienst fahren. Dann lasse ich das Auto an der Seite stehen, gehe zur nächsten Mietwagenstation und miete mir einen Wagen und fahre weiter. Aber Totalschaden. Totalschaden. Wieder, Herr. Und jemand sagt mir, Satan schlägt uns mit Fäusten. Dann habe ich, weil sie das gehört haben, und wir schlagen zurück im Namen Jesu. Wir lassen uns nicht gefallen. Wir lassen uns nicht gefallen. Und da hat, und weißt du, der Teufel weiß ganz genau, wenn du dorthin gehst und evangelisierst, Seelen werden sich bekehren, die Hölle wird geplündert und der Himmel wird bevölkert. Das weißt du ganz, das weiß er ganz genau. Und deshalb versucht er, dich deine Motivation dir wegzunehmen. Hast du noch nicht erlebt, wenn du zum Gottesdienst gehst und wenn der Gottesdienst gesegnet ist, du hast Knatsch und Krach und Chaos vor dem Gottesdienst. Damit du ja die ganze Zeit denkst, mein Brathändel. Oder dies und jenes. Da kannst du nicht mehr aufpassen, damit du ja nicht Gottes Wort hörst, damit du ja nicht von Gott was bekommst. Du bist blockiert. Und das ist, was der Feind möchte. Aber du überwindest die Niederlagen und dergleichen. 5. Mose, lass nur noch ganz kurz, all diesen drei hebräischen Jünglinge, als sie aus dem Feuer rauskamen, da war nicht einmal Geruch des Feuers an denen zu riechen. Muss vorstellen, nur die Fesseln waren weg. Wenn du in die Prüfung hineingehst, deine Fesseln sind das Einzige, was verbrennt. Deine Banden, deine Blockaden, die werden in der Prüfung, die werden zerstört. Und du kommst raus, an dir ist nicht einmal der Geruch des Feuers. So kommst du raus aus deiner Prüfung, aus deinem Test. 5. Mose 33, 16. Gute Zahl, gute Nummer. Das Beste nur vom Besten soll er haben. Also Josef, das sind sie gesegnet. Und jetzt überleg einmal. Josef war ein Mann Gottes, der Gott gehört, der Patriarch. Das Beste vom Besten soll er haben. Das ist, was Gott von deinem für dein Leben will. Das Beste vom Besten. Lass uns das zusammen sagen. Gott will das Beste vom Besten für mich. Für mich, für dich. Für dich will er das Beste haben. Das Beste vom Besten. Jetzt hast du was gesagt, hast was freigesetzt. Aber hör mal, Josef hatte das Beste vom Besten. Davon hat er nicht einmal in seinen kühnsten Träumen geträumt, dass er einmal auf dem Thron der Pharaonen sitzt. Aber der Weg dorthin, verkauft von den eigenen Brüdern. Das ist das Schlimmste, was. Da sind Peitschenhiebe gar nichts. Verkauft von seinen eigenen Brüdern. Sein älterer Bruder sagte, Wolf hat ihn gefressen. Und so weiter. Belügt den Vater und so weiter und du musst ins Gefängnis. Und du siehst einmal das Beste vom Besten, wie man das Beste vom Besten bekommt. In die Grube, Potiphars Haus, im Gefängnis vergessen und dann irgendwo nach 21 Jahren entdeckt. Das Beste vom Besten. Das ist die Bibelschule. Das ist geistliche Entwicklung. Das Beste vom Besten. Aber lass uns auch hier weitersehen. Es werde ihm im reichsten Maß zuteil das Beste vom Besten. Die Erde bringe für ihn hervor, die Berge sollen es ihm tragen. Der Gott, der in dem Dornbusch wohnt, er wende Josef seine Liebe zu, ihm, dem Erwählten der seinen Brüdern. Im Josef wohnt Gott der Stärke. Nachher, der letzte Vers. In Josef wohnt der Gott der Stärke. Der Dornbusch, der nicht verbrennt, der nicht unterzukriegen ist. Der Mensch, der nicht unterzukriegen ist. Teufel, du kriegst mich nicht. Ich bin Gottes Eigentum. Ich gehöre Jesus. Und ich werde vor dem Thron Gottes stehen, auch wenn ich dort mit alle vier hinkrabbeln muss. Ich werde es. Ich werde es schaffen mit Gottes Hilfe. Und ich gebe nicht auf. Der Busch verbrennt nicht, weil Gott in dem Busch ist. Weil er dort zuvor gekommen ist. Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Da, wo die wilden Tiere sind, da ist Gott. Da, wo es drunter und drüber geht, dort offenbart sich der Herr. Nicht, wenn es alles gut und glatt geht, offenbart sich der Herr. Sondern, wenn es drunter und drüber geht, da ist Gott gegenwärtig. Ich wusste nicht, dass Gott da ist. Verstehst du? Weißt du, die schönsten Gottesstunden erlebst du, wenn du nicht einen schönen Kanapee und Kopfkissen hast aufs Federn, sondern wenn dein Jakob hat diese schöne Gottesstunde gehabt, als er einen Stein als Kopfkissen hatte. Dort, nachts unter dem freien Himmel. Als nur zwei Beutel, was die Mutter mitgegeben hat. Dort erlebt unter dem Sternenhimmel den Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes, sieht die Leiter Gottes. Da, wo er am allerwenigsten würdig gewesen wäre. Ich sag dir, da, wo du am allerwenigsten würdig bist, erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Soll das heißen, dass du jetzt sündigst? Nein, sei das halt ferne, sagt uns Paulus. Aber da, wo du dir am schlechtesten fühlst und sagst, oh Gott, also ich habe es nicht verdient, ich bin unwert, gehe von mir, ich habe unreine Lippen oder Herr, ich bin nackt, wie Petrus das sagt und so weiter, als der Herr ihm begegnet. In solch einer Stunde offenbart sich uns der Herr am allermächtigsten, wo wir unsere Unwürdigkeit erkennen. Göttliche Offenbarungen bekommt man nicht in einem Gefühl, wo man high ist, über Wolken weit in der Herrlichkeit. Nein, nein, da erlebst du Gott nicht. Da erlebst du Musik, hörst du Engel singen vielleicht, aber Gott erleben, wenn du Gott erleben willst, runter im Keller. Gott erlebt man im Keller, in der Krise, in der Katastrophe, wie er die Seinen durchbringt. Es ist wichtig, dass wir Gott kennenlernen, wie er wirklich ist, dass er in uns ist, dass er sich uns offenbart durch Versorgung. Nichts mehr zu essen. Den größten Wunder erlebst du dann. Hier habe ich einen lieben Bruder mal gehabt, der zu Gast hat Berlin in der Kriegszeit erlebt. Popov hieß er, glaube ich. Und dieser Bruder, der kriegt Gäste. Weißt du, wenn du Pastor bist und wenn du dem Herrn dienst, hast immer Gäste. Und plötzlich kommen Gäste und seine Frau hieß, glaube ich, auch Gerda, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, er war da und hat in der Gemeinde bei uns erzählt, als wir noch in der Friedrichstraße waren. Und dann kommt Besuch. Und seine liebe Schwester, seine liebe Frau, hat nur noch so einen Kanten. Sagt ihr Kanten hier? Kantenbrot gehabt. So, nur einen Rest vom Brot. So, und jetzt kommen Gäste, die von irgendwo unterwegs waren. Und plötzlich sind sie auch, und die Schwester muss was vorsetzen. Und dann sagt sie, Herr, was sollen wir tun? Und dann fragt sie ihren Mann, was sollen wir machen? Dann sagt der Bruder, wir nehmen diesen Kantenbrot und wir machen so wie Jesus. Wir segnen das Brot. Und die haben gegessen, sind alle satt geworden und ist noch ein Kanten übrig geblieben. Und die Gäste sind gegangen und der Kanten ist ihnen übrig geblieben. Ich würde es nicht glauben, wenn ich den Mann nicht kennen würde. Und hier in Deutschland, in Berlin passiert, sowas gibt es. Dass man einen Kanten nimmt und segnet und Gott mehrt das wenige Brot. Warum konnte das vor 2000 Jahren unten da in Palästina? Gott ist nicht ein Gott von Palästina, Gott ist auch ein Gott von Berlin. Amen. Und er ist noch immer noch derselbe. Und er kann deinen Kanten, wenn du kein Brot mehr hast, nimm den Kanten und mach so wie beim Abendmahl und sag, Herr, das ist das Letzte. Die letzte Mahlzeit, die wir jetzt essen werden, dann wollen wir sterben. Und wir sehen, was dann passiert. Das Öl hört nicht auf und das Mehl hört nicht auf. Die ganzen Wunder der Bibel, die Offenbarung Gottes, wo jemand Monate, Jahre versorgt worden ist, ist, weil sie Gott vertraut haben, das bisschen, was sie hatten, knüpft Gott immer an und macht weiter. An dem bisschen, was er hat. Das bisschen Mehl von der Witwe, göttliche Offenbarung, du wirst sie erleben. Vielleicht gar nicht so richtig darauf vorgestellt. Also zuerst kommt die Krise, die Katastrophe, die Engpässe, es läuft nichts mehr, geht nichts mehr. Alles hinter dir, die Pharaonen, links und rechts die Berge vor dir, das Meer. Es geht nur noch eins, halt wieder eine Rakete nehmen, in den Mond fliegen oder die Erde tut sich auf und die Erde verschlingt dich. Diese beiden Möglichkeiten hast, aber nichts von beiden passiert. Weißt du, was da passiert? Nimm dein Stecken und geh durchs Rote Meer. Geh durch dein Problem hindurch. Und dann die Israeliten. Weißt du, was sie gesehen haben? Die haben Aquarium erlebt. Die Fische, Delfine und im Roten Meer, da wimmelt es. Die sind auf die, wie heißen diese im Roten Meer? Nein, auf diese ganzen bunten Fasern da gelaufen. Weißt du, der Boden plötzlich, da das Rote Meer, das wimmelt nur von Korallen. Über Korallen sind sie gelaufen. Mann, das haben sie noch nie gesehen in ihrem Leben bisher. Und so führt Gott die Seinen durch Fluten, durch den Jordan. Wie kommen wir rüber? Brücke bauen, ja gut, kann's machen. Aber das bringt so 2 Millionen Volk nicht durch. Durch Krisen. Gott bringt durch Krisen die Seinen durch. Gott offenbart sich in Katastrophen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Weißt du, ich weiß nicht, ob du schon einen Engel erlebt hast. Ich habe schon mal einen Engel gesehen, schon ein paar Mal, aber nur mal einen. Er war ein junger Bursche, fahr ziemlich flott mit dem Auto. Junge Burschen fahren flott. Damals gab es noch Punkt in Flensburg, sowas hat es gar nicht gegeben. Zu meiner Zeit. Es war gute Zeit. Ja. Und da fahre ich mit meinem Wagen. Übermütig. Ich war schon gläubig. Habe Jesus lieb gehabt. Und plötzlich, ich sehe noch heute die Straße, es geht bergab. Und ich verliere im Winter, irgendwie komme ich aus dem Waldstück raus und das Eis und ich verliere die Kontrolle über das Auto. Ich sage, oh Herr, hilf. Und plötzlich sehe ich etwas, was ich noch nie gesehen habe. 2 weiße Hände nehmen mein Lenkrad, reißen es rum. Ich halte das Lenkrad, aber das Lenkrad gleitet mir aus den Händen und ich kann das Lenkrad nicht halten. Und das Auto fährt plötzlich wieder weiter. Praktisch eine übernatürliche Macht hat mein Auto wieder auf die Straße gebracht. Übernatürliche Macht. Und das vergesse ich nicht, diese übernatürliche Macht. Gott greift ein, wenn du am Ende mit deinem Latein bist. Kannst du Amen sagen? Ist so? Wenn du nicht mehr Lateinisch kannst. Weißt du, warum das Latein heißt? Weil der Doktor Lateinisch spricht. Weißt du, da unterhalten sie sich, was du für Krankheiten alle hast. Und was, wie man das macht und so weiter, damit du ja nicht verstehst und nicht verunsichert bist und keine Angst bekommst. Deshalb Lateinisch. Aber wenn du nicht mehr weiter weißt, dann greift Gott ein. Halleluja. Mit seiner Macht und Herrlichkeit. Und wenn du so schwach bist, deshalb, die Stärke kommt nicht in deiner Stärke, wenn du dich so richtig power fühlst, jetzt auf ein Fitnesscenter kommst und sagst, oh, aus der Gebetsnacht kommst oder vom Abendmahl herkommst oder aus der Salbungsstunde kommst, oh, jetzt. Weißt du, was Paulus sagt? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. In der Schwachheit. Und dann staut so, mein Gott, was macht er alles mit mir? Wie kommt er mit mir zum Ziel? Wie schaffe ich das alles bloß? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und dann nimmt sich Paulus, weißt du, er denkt logisch, rationell. Am liebsten, lieber Gott, möchte ich ganz schwach sein. Immer schwach. Morgens schwach, mittags schwach, abends schwach. Ich spiele immer den Schwachen. Spiel mal so den Schwachen, den Kranken, den Elenden. Oh Herr, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oh Herr, das tut mir wieder weh. Betet für mich. Weißt du, wenn wir nicht beten, wenn wir Gott nicht anrufen, können wir seine Hilfe nie erfahren. Der Busch brennt. Und vielleicht muss der Busch so brennen, dass du auf alle 4 gekrochen kommst und sagst, oh, jetzt Geschwister, bete, jetzt wird's endlich ernst. Vielleicht ist noch nicht ernst genug bei uns. Lass uns einfach tun. Heute Abend, wir wollen aufstehen und in die Gegenwart Gottes gehen. Gott offenbart sich da. Wenn du in der Sackgasse stehst, an der Kreuzung stehst und weißt nicht links oder rechts oder was du sonst noch machen solltest. Gott begegnet uns immer in Situationen, wo es aussichtslos ist. Und da offenbart sich die Allmacht Gottes. Jetzt kann ich nicht mehr. Und weißt du, wenn du nicht mehr kannst, kommt von irgendwo Hilfe her. Wenn du nicht mehr weiter weißt, kommt von irgendwo eine Offenbarung her. Wenn du nichts mehr verstehst, plötzlich bekommst du eine Erleuchtung, eine Eingebung, einen Impuls. Und das ist so wichtig, dass du einfach Gott erlebst. In Schwachheit. Gott in der Schwachheit. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott erleben in der Armut. Gott erleben in der Armut, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Einfach weitermachen, trotzdem. Und erst recht, Tisch decken. Und zwar, wenn du nichts auf dem Tisch zu setzen hast, vielleicht ist jemand so, du hast nichts mehr auf dem Tisch zu setzen. Weißt du, was du machst? Machst eine Geburtstagsfeier. Irgendjemand war mit dem Geburtstag hier. Wer war das heute? Jemand, wo du sollst jeden Tag Geburtstag haben, habe ich gesagt. Ja, mach mir einen Geburtstag, Kerze anzünden, Tisch decken und so weiter. Und jetzt betest und sagst, lieber Gott, weißt du, am liebsten hätte ich so ein Schwarzwälder Kirschtorte. Oder irgendetwas. Und du weißt, du kannst es leider bei Salat. Ja. Und du kannst es absolut nicht leisten. Du kannst es nicht leisten. Salat kann man pflücken, das ist kein Problem. Aber Schnitzel ist es ein bisschen schlimmer. So ich geht's nicht. Und dann fängst du an, zu Gott zu loben, zu preisen und sagen: Danke, Herr. Weißt du, ich hab in Jugoslawien erlebt, was Tischgebet ist. Wir können kein Tischgebet. Vater segne diese Speise und so weiter. Vergiss das. Die haben nur ein bisschen Speck, eine Essiggurke, ein Glas nur zum Trinken. Die haben nicht einmal Geschirr. Und dann steht der Hausvater und 10 Kinder etwa oder 10 Personen im Haus und sagt: Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich sage: Mann, du weißt gar nicht, was dir alles fehlt. Du hast alles vermisst, was du nicht hast. Dank der Gott. So, und das war Tischgebet, was mich tief berührt hat, dass ich dieses Tischgebet nie vergesse. Wie ein Mensch Gott dankt für nichts und gar nichts. Und er ist satt geworden. Wir sind alle satt geworden. Ich weiß gar nicht, keiner krank geworden. Alle aus einem Glas getrunken. Und Grippe ging gerade rum in der Zeit. Und alles so. Und nur eine Essiggurke und ein bisschen Speck. Tischgebet. Ich habe meine Tochter Lilian genannt. Meine erste Tochter. Und zwar mit einem ganz bestimmten Grund. Wir haben einen Namen gesucht und dann waren wir so fasziniert von Lilian Trescher. Lilian Trescher war die Mutter vom Neil, hat über 1000 Kinder, Waisenkinder aufgenommen. Und da war ein Moment, sie hat im Glauben angefangen, keine Missionsgesellschaft wollte sie ausschicken, niemand wollte sie unterstützen, weil es nur eine Frau war. Eine Frau hat damals zu der Zeit nichts gegolten. So, und dann passierte Folgendes. Plötzlich, sie hat über 1000 Kinder und sie hat nichts zu essen gehabt mit den Kindern. Und sie wusste nicht, wie sie die Kinder durchbringen muss. Das war nicht im vorletzten Jahrhundert, das war erst vor gar nicht so langer Zeit. Und über 1000 Kinder, sie deckt die Tische und sagt: Kinder, wir werden Gott preisen, Gott anbeten. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir werden Gott danken. Und die beten, und während sie so beten und Gott preisen vor leeren Tellern, der Tisch ist gedeckt, leeren Tellern, preisen sie Gott. Plötzlich kommt ein Militärchef, ein britischer Offizier kommt raus und sagt: Wir suchen Lilian Trescher, wo steckt sie? Und dann meldet sich die Lilian Trescher, da sagt der Offizier: Wir stehen im Suezkanal, wir kommen nicht mehr weiter, war der Suezkrise. Wir kommen nicht mehr weiter, es ist ein Schiff voll, alles was auf dem Schiff ist, gehört Ihnen, Sie können alles haben, laden Sie das bitte ab und bringen Sie es zu sich. Und für den Rest der Zeit, wo sie in Ägypten war, oder der Suezkrieg war und so weiter, hat sie Nahrung gehabt für ihre 1000 Kinder. Und wenn wir danken vor leeren Tellern, vor leeren Kassen, vor leeren Herzen, vor leeren, was weiß ich, Köpfen oder leeren Stühlen oder egal was es ist, wenn wir Gott danken vor der Leere und sagen: Gott, ich sehe schon, oh, ich sehe deine Herrlichkeit, die Suppe wird kommen, die Knödel werden kommen, da kommt alles, was ich brauche, das wird kommen. Und dann kommt ein Offizier und sagt: Bitte laden Sie das ab und Sie können alles haben. Und zwar gleich, nicht erst morgen. Und das ist wie Gott, und das hat mich so fasziniert, eine Frau, die geglaubt hat, meine Tochter soll auch so heißen, eine Frau, die glaubt, Lilian Trescher, da haben wir Lilian genommen. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, mittendrin in der Krise. Und da erleben wir Gott, göttliche Offenbarungen. Und wir brauchen, das sind die Zeugnisse, das ist, was uns stark macht, das ist, was uns unschlagbar macht, wenn wir Gottes Erlebnisse und Gottes Erfahrungen haben. Und wir brauchen davon so viele doch. Herr, denn wir leben in einer atheistischen, gottlosen Welt. Herr, und wir sehen, was heute alles passiert in dieser Welt, was heute vor sich geht in dieser Welt. Herr, und ich möchte deshalb dich bitten, offenbare du dich an uns. Ich habe zwar Angst, Herr, wir beten für Erweckung, aber bevor Erweckung kommt, kommt das Krisen, kommt das Turbulenzen, kommt das Durcheinander. Aber genau da bringst du uns durch. Herr, und du sagst uns immer: Fürchte dich nicht. Lass uns heute Abend ganz laut den Gruß Jesu einander zurufen. Schau deinen Nachbar an und sag: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Schau ihm in die Augen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott will dir zurufen heute Abend: Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten werden dich nicht ersäufen. Durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Verzage nicht, gib dich nicht auf. Fürchte dich nicht. Ich traue auf dich, oh Herr. Lass uns den Herrn damit preisen.